Baden, Württemberg und Bayern durchliefen in diesen Jahren alle drei eine Phase intensiver Verwaltungsreform. Was am Ende dabei herauskam, war eine deutlich weiterreichende Verfassungsreform. Alle drei Staaten erhielten Verfassungen, Landeswahlen und Parlamente, deren Zustimmung für die Verabschiedung von Gesetzen erforderlich war. Vor diesem Hintergrund verblassten die nach 1823 in Preußen gegründeten neokorporativen Landtage eher. Andererseits gingen die Preußen bei der Modernisierung der Wirtschaft viel radikaler und konsequenter vor. Während die Reformer in München und Stuttgart an den protektionistischen Mechanismen des Merkantilismus festhielten, strebten die Preußen eine Deregulierung des Handels, der Produktion und des Arbeitsmarktes an. Ein beredtes Zeugnis für die kulturellen und geoökonomischen Auswirkungen der Nähe Preußens zu den Märkten Großbritanniens, in dem die Industrialisierung bereits in vollem Gange war. Baden, Württemberg und Bayern leiteten vergleichbare Reformen erst in den Jahren 1862 und 1868 ein. Der Elan der preußischen Wirtschaftsreform hielt noch lange nach 1815 bis zu den großen Zollunionen der Nachkriegsära an. Somit ging Preußen aus der Zeit Napoleons mit einem nicht so modernen Verfassungssystem wie die drei süddeutschen Staaten hervor, dafür aber mit einer eher moderneren Volkswirtschaft. Wie die Leistungen der Reformer zu beurteilen ist, hängt davon ab, ob man das Erreichte hervorhebt oder ob man sich auf das noch nicht überwundene Vermächtnis der Vergangenheit konzentriert. Es ist zu unterstreichen, dass Grundbesitzer von den Entschädigungsregelungen profitierten, Folge der unzähligen Revisionen Hardenbergs zu Steins Bauernbefreiungsedikt. Oder man kann auf die Anzahl und den Wohlstand der Klein- und Mittelbauern verweisen, die aus der Aufteilung der Adelsgüter hervorgingen. Die liberale Pädagogik Humboldts in den preußischen Volksschulen wurde nach 1819 verwässert, aber das preußische Schulsystem wurde weltweit bewundert wegen der Humanität seines Ethos und der Qualität der Absolventen. Die Friedrich-Wilhelms-Universität mit ihrer starken Verpflichtung zur Freiheit der Forschung entwickelte sich zu einem Vorbild, das in ganz Europa bewundert und dem auch in den Vereinigten Staaten nachgeeifert wurde, wo Humboldts Empfehlungen dazu beitrugen, den Gedanken einer modernen Akademie zu verankern. Es ist absolut legitim, die Grenzen des jüdischen Emanzipationsedikts von 1812 zu unterstreichen. Aber es ist ebenso wichtig, die zentrale Stellung des Edikts in der Geschichte der Judenemanzipation im Deutschland des 19. Jahrhunderts anzuerkennen. Man kann das Scheitern der Reformer bei der Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarkeit auf dem Lande beklagen, man kann aber auch das Augenmerk auf die gesellschaftlichen Kräfte richten, die in dem Jahrzehnt nach 1815 die Patrimonialgerichte zu juristischen Werkzeugen des Staates machten. Auch in anderer Hinsicht initiierten und verstärkten die Reformer einen Wandel, der sich nach 1815 als unumkehrbar erweisen sollte. Der 1817 gegründete Staatsrat hatte zwar vielleicht nicht ganz so viele Vollmachten, wie Stein ihm zugedacht hatte, doch er spielte im Laufe der Zeit eine entscheidende Rolle bei der Formulierung von Gesetzen.